Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 469.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Von ist abgeschafft. Österreichs widersprüchlicher Umgang mit dem Adel. Ein Feature von Stefan May.
In der Musik kommt der Adel in Österreich noch vor, wie im Kaiserwalzer von Johann Strauss. Aus dem öffentlichen Leben ist er verschwunden. Doch es gibt ihn noch, oder korrekter, die Angehörigen einst aristokratischer Familien. Nicht mehr erkennbar am Adelsprädikat, wohl aber am Namen.
Das sind verstreut in allen möglichen Berufen, in allen möglichen Lebensumständen, Arme, Reiche, Mittelschicht. Also das kann man jetzt als homogene Gruppe so nicht mehr definieren.
Sagt die Historikerin Gudula Walterskirchen. Sie hat das Buch Adel in Österreich heute geschrieben.
Er hat sich mit der Republik abgefunden. Man passte sich an die neuen Verhältnisse aufgrund der mangelnden Alternativen an. Gänzlich mit der Republik ausgesöhnt hat sich der Adel aber nicht. Denn die Republik erkennt seine auf Geburt beruhende Elitefunktion nicht an, sondern bildet ihre Elite auf Basis eines breiten Wettbewerbs.
Exakt heute vor 100 Jahren war das förmliche Ende aller Privilegien kraft Geburt gekommen. Paragraph 1 des Adelsaufhebungsgesetzes vom 3. April 1919 bestimmte:
Der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge sowie bloß zur Auszeichnung verliehene, mit einer amtlichen Stellung, dem Beruf oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht im Zusammenhange stehenden Titel und Würden und die damit verbundenen Ehrenvorzüge österreichischer Staatsbürger werden aufgehoben.
Ein nachgerade revolutionärer Akt. Man würde ihn den harmoniebedürftigen Österreichern gar nicht zutrauen.
Abgezielt hatte schon darauf, dass man eine privilegierte Klasse, die diese Privilegien natürlich auch spüren hat lassen und ausgenützt hat, ein gewisser Revanchegedanke mitgeschwungen hat.
So die Erklärung von Gudula Walterskirchen. Ihr Historikerkollege Hannes Leidinger sieht den Grund für die Schärfe des Gesetzes beim letzten österreichischen Kaiser Karl. Dieser hatte zwar im November 1918 seinen Amtsverzicht kundgetan, aber 4 Monate später wollte er davon nichts mehr wissen. Am 24. März 1919, bereits auf dem Weg ins Schweizer Exil, widerrief er seinen Amtsverzicht im sogenannten Feldkircher Manifest.
Karl hat nicht auf seine Rechte verzichtet, hat nicht abgedankt und man hat Angst vor monarchistischen Verschwörungen. Das ist durchaus ein Thema. Man hat aber vor allem Angst, dass das international noch ein Problem werden könnte und dass damit eigentlich die Grundregeln der Republik noch nicht außer Frage stehen. Die Republik reagiert darauf, reagiert auf diese Kampfansage. Es ist diese Haltung Karls und seiner Familie. Unter diesen Bedingungen zieht die Republik von sich aus einen Schlussstrich. Man könnte sagen, eine Gegenreaktion auf die Haltung Karls.
Am 3. April 1919 wird nicht nur das Adelsaufhebungsgesetz beschlossen, sondern gleichzeitig auch das sogenannte Habsburger Gesetz, das alle Herrschaftsrechte der Habsburger für aufgehoben erklärt. Und?
Im Interesse der Sicherheit der Republik werden der ehemalige Träger der Krone und die sonstigen Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen diese, soweit sie nicht auf ihre Mitgliedschaft zu diesem Hause und auf alle aus ihr gefolgerten Herrschaftsansprüche ausdrücklich verzichtet und sich als getreue Staatsbürger der Republik bekannt haben, des Landes verwiesen.
Von solch radikalen Bestimmungen war Deutschland zur selben Zeit weit entfernt, wenngleich dort genauso wie in Österreich der Übergang von der Monarchie zur Republik nicht glatt verlief. Allerdings lag das nicht an Kaiser Wilhelm, der sich schon vor der Revolution nach Belgien abgesetzt hatte.
Liegt wohl auch daran, dass diese Majestäten in Deutschland wohl schon durch die Reichsgründung von 1871 in ihren Möglichkeiten sehr beschränkt waren, sodass sich die Frage im Wesentlichen auf die Hohenzollern reduziert hat. Und die Hohenzollern haben in dieser Hinsicht keine restaurative Kraft dargestellt. Wir haben keinen Restaurationsversuch von Wilhelm. Er kehrt nicht zurück nach Berlin.
Karls Sohn Otto lebte später als CSU-Politiker in Bayern und durfte als deutscher Staatsbürger weiterhin sein Von im Namen führen. Als er allerdings Anfang der 1960er Jahre nach Österreich einreisen wollte, entbrannte politischer Streit darüber, ob seine Verzichtserklärung für eine Einreise ausreiche. Denn Otto hatte seinen gerade geborenen Sohn als Erzherzog ins deutsche Taufregister eintragen lassen. Ulrich Habsburg-Lothringen lebt in Wolfsberg, einer Bezirkshauptstadt in Kärnten. Hier kennt man ihn, denn er ist einer, der sich in die öffentliche Diskussion einmischt. Im Stadtparlament hatte er ein Mandat für die Grünen inne. Allerdings wohnt er nicht im Schloss, hoch über dem Stadtkern. Dort residiert die Familie Henkel-Donnersmarck. Die Habsburgs wohnen in einem einstöckigen Anwesen mit Garten rundherum an einem Kreisverkehr der Durchzugsstraße. Mit einem Namen, der Gewicht und Signalwirkung hat im Land. Nicht immer zum Vorteil seiner Träger.
Habe ich mich im Jahre 82 beworben als Professor an der Universität für Bodenkultur, für Forsttechnik. Ich war der Einzige, der ein Doktorat hatte. Ich kam nicht auf einen Dreiervorschlag von 6 Leuten. Hat mir ein Kollege gesagt, der dann Professor geworden ist, ja, der Name was.
Diplom-Ingenieur Dr. U. Habsburg-Lothringen, Zivilingenieur für Forst- und Holzwirtschaft, gerichtlich beeideter Sachverständiger, steht auf einer Tafel am Tor zu seinem Anwesen. Gesetzeskonform ohne von im Namen. Als Angehöriger einer habsburgischen Seitenlinie wäre Ulrich Habsburg-Lothringen Erzherzog, wenn der Adel in Österreich heute noch bestünde. Doch legt er nach eigenen Angaben keinen Wert auf solche Anreden. Die Kellnerin im Braugasthof von Wolfsberg wohl auch nicht.
Ich habe den Herrn Ulrich Habsburg gerade vor kurzem zu Gast gehabt, mit einem Vortrag. Aber ich habe eigentlich nicht mit Hoheit angesprochen. Aber ich war sehr stolz, dass er mir ein Buch gegeben hat mit seiner persönlichen Widmung, weil ich ein absoluter Habsburg-Fan bin. Er ist ein überzeugter Grüner, also ganz ein volksnaher Mensch. Die Familie Henkel ist schon eher Graf, Gräfin.
Die Familie Montecuccoli hat ihren Familiensitz im niederösterreichischen Prinzersdorf. Felix Montecuccoli ist Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreich.
Die einen sagen Diplom-Ingenieur, die anderen sagen Präsident. Viele sind froh, dass ich jetzt einen offiziellen Titel der Republik bekommen habe, als Ökonomierat, weil das enthebt sich sozusagen jedes Zwiespalt. Manches verwenden auch den historischen Titel des Grafen.
Im Zentrum von Pottenbrunn in Niederösterreich steht nicht die Kirche, sondern ein weißes Wasserschloss. An einer akkurat geschnittenen Hecke sitzt ein Schwan in der Frühlingssonne. Hinter diesen Mauern wohnt die Familie Trautmannsdorf. Mit der Anrede halten es die Pottenbrunner unterschiedlich.
Man redet schon vom Graf.
Es gibt keine Grafen in der Österreich. Herr Doktor, so wie man betrifft, ne?
Drinnen im Renaissance-Schloss steht der Hausherr, der Land- und Forstwirt Johannes Trautmannsdorf. Er ist, wie seine Vorfahren, zweifellos der vornehme Herr im Dorf. Aber wie spricht man ihn an in der Republik, die das von verboten hat?
Die lokale Bevölkerung, da nennen mich die Bauern, ich bin auch nichts anderes als ein Bauer, die nennen mich nach wie vor Herr Graf und ich schreite dagegen natürlich nicht ein.
Ausländische Adelige müssen hingegen nicht um ihren Adelstitel fürchten, wenn sie nach Österreich kommen. Sie können darauf beharren, im amtlichen Verkehr oder bei offiziellen Anlässen, etwa als Graf Lambsdorff, angesprochen zu werden.
Aber natürlich jemand, der nach Österreich umzieht und auch die Staatsbürgerschaft erwirbt, muss es dann sich gefallen lassen, dass dann ein Titel, der ihm als Adelstitel verstanden wird, nicht mehr als beigesetzt gilt, dem Namen. Also sprich, dann wird halt aus dem Graf Lambsdorff ein Herr Lambsdorff.
Meint der Staatsrechtler Gerhard Strejcek. Rund um die Adelsaufhebung in Österreich mag vieles kurios wirken. Doch es gibt viele Menschen im Land, denen die Einhaltung dieser Bestimmungen wichtig ist. Christian Schachner ist Beamter der Stadt Wien und im Milizkader des österreichischen Bundesheeres. Bei einer Veranstaltung seines Verbandes war auch eine Dame aus dem Haus Habsburg zu Gast.
Und die ist dort, und das habe ich sehr, sehr seltsam gefunden, eben auch von Angehörigen des österreichischen Bundesheers in Uniform mit eure kaiserliche Hoheit angesprochen worden. Ich habe das eigentlich sehr unpassend empfunden, dass Angehörige des Bundesheers, die vereidigt sind auf die Republik, jemanden aus dem Adelsstand eben entsprechend so ansprechen.
Der einstige Adel in Österreich hält nach wie vor bestimmte Werte hoch, sagt Felix Montecuccoli.
Ich habe mich bemüht, meinen Kindern weiterzugeben ein Bewusstsein für historisches Erbe, aber auch für historische Zusammenhänge. Ganz besonders als Bewirtschafter von Waldflächen, von Forst, leben wir immer aus der Geschichte heraus, weil ich lebe heute von den Entscheidungen und den Leistungen meines Groß- und Urgroßvaters. Die Entscheidungen, die ich heute treffe und die Leistungen, die ich heute mache im Wald, werden meinem Enkel und Urenkel zugutekommen.
Geschichte und Familie sind, allen historischen Umwälzungen zum Trotz, ungebrochen die Grundwerte, die in den Familien des alten Adels gepflegt werden. Hinzu kommt die Religion, in Österreich ist es die katholische. Aber auch da ist vieles im Wandel, sagt Johannes Trautmannsdorf.
Wenn ich das bei meinen eigenen Nachkommen betrachte, nimmt das eigentlich von Generation zu Generation ab. Ein Urenkelkind von mir zum Beispiel ist nicht mehr getauft worden, was noch vor 30 Jahren eine Sensation gewesen wäre. Aber heute ist es eigentlich selbstverständlich.
Eines ist kaum verändert. Man bleibt gerne unter sich, heiratet in den eigenen Kreisen, ist untereinander per Du und legt Wert auf den Zusammenhalt innerhalb der größeren Familie. Nichts Besonderes, meint Felix Montecuccoli.
Ich glaube, wenn man von außen drauf schaut, kann man durchaus den Eindruck haben, dass es ein Verhaltenskodex ist. Von innen betrachtet ist es der normale Umgang miteinander, so wie wir erzogen sind. Dass man sich höflich begegnet, dass man respektvoll begegnet, dem Älteren, den Damen gegenüber.
100 Jahre ist es her, dass die Republik Österreich die Vorrechte des Adels abgeschafft hat. Der Adel sollte sich nicht mehr vom Volk unterscheiden. Aber es gibt Vergangenheiten, die vergehen nicht so einfach.
Von ist abgeschafft. Ein Feature von Stefan May.
Bayern 2. Nachrichten.
11 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Das Wetter in Bayern, südlich der Donaugebiet, Regen, sonst Wolken mit sonnigen Abschnitten, Höchstwerte 9 bis 18 Grad. In der Nacht vereinzelt Regen, Tiefstwert um 6 Grad. Bis Donnerstag bleibt es teils bewölkt, teils freundlich mit einzelnen Regenfällen. Die Zeit 11.05 Uhr.
Notizbuch.
Mit Klaus Schneider, Mikrofon. 11.11 Uhr ist es gleich.
Notizbuch. Nah dran.
Knapp 760.000 Menschen in Deutschland sind laut Statistischem Bundesamt langzeitarbeitslos, also ein Jahr oder länger ohne bezahlte Beschäftigung. Zwar sinkt diese Zahl seit 5 Jahren kontinuierlich, gleichzeitig ist aber die Dauer gestiegen. Immer weniger Menschen werden also langzeitarbeitslos, aber die, die es betrifft, sind es dann umso länger. Und kein geregelter Tagesablauf. Das ist vor allem auch für Kinder von Betroffenen ein Problem, denn sie erleben Arbeitslosigkeit als Alltag. Eleonore Birkenstock.
Das Jobcenter der Stadt Hof ist in einem unauffälligen, zweckmäßigen Bürogebäude, etwas außerhalb des Stadtzentrums. Es ist kastenförmig mit weißgrauer Fassade. Die Gänge sind schlicht und funktional und in Pastellfarben gestrichen. An jeder Tür, rechts und links vom Gang, hängt ein Schild mit Namen und Funktion des Mitarbeiters. Langzeitarbeitslosigkeit ist ein Problem, das hauptsächlich in Städten zu finden ist, auch in Hof. Hier liegt die Arbeitslosenquote bei über 5%. Sie war aber auch schon mal sehr viel höher. Uwe Meyer leitet seit 14 Jahren das Hofer Jobcenter und kennt die Probleme.
Das sind so die Altlasten der Monoindustrie, die jetzt hier in der Gegend geherrscht hat, also Textilindustrie. Und die Leute, die durch den Weggang der Industrie oder den Tod dieser Industrie, kann man schon fast sagen, arbeitslos geworden sind, haben es sehr schwer gehabt, dann wieder Fuß zu fassen in anderen Bereichen, weil sie ungelernt waren im Normalfall.
Hof hat etwa 47.000 Einwohner. Über 1.300 Männer und Frauen sind hier arbeitslos gemeldet.
Es ist ja nicht so, dass die Leute keine Lust haben, sondern ich sag mal, allein die lange Arbeitslosigkeit, und das ist ja wissenschaftlich erwiesen, führt halt zu Motivationsdefiziten. Dann kommen oftmals viele andere Einschränkungen, wie krankheitsbedingte Einschränkungen oder eine Suchtproblematik oder eben eine wirtschaftliche Problematik, Schulden und so weiter dazu. Und in der Kombination dieser Effekte wird es natürlich verdammt schwer, jemanden in den Arbeitsmarkt zu bringen.
Bayern hat derzeit eine Arbeitslosenquote von 3%. Der Arbeitsmarkt steht also sehr gut da. Doch auch bei der guten Beschäftigungslage findet nicht jeder so einfach den Weg zum Ziel. Und das wäre eine Arbeit, von der die Familie leben kann.
Aber hat es dir gefallen heute in der Schule?
Ja!
Eine alleinerziehende Mutter holt ihren 6-jährigen Sohn und ihre 8-jährige Tochter von der Schule ab. Besser gesagt von der Nachmittagsbetreuung. Die 40-Jährige, die ihren Namen nicht veröffentlichen will, macht gerade ein Praktikum in einer Kindertagesstätte. Deswegen holt sie ihre Kinder um 16 statt um 14 Uhr ab.
Sie fühlen sich sehr gut in der Schule und sind auch zum Teil sehr froh, dass sie dort bis 4 Uhr bleiben können und spielen.
Die 40-jährige Mutter ist alleinerziehend und damit eine von 1,5 Millionen Familien in Deutschland, in der die Kinder bei nur einem Elternteil leben. Das ist ein Armutsrisiko, vor allem für Frauen. Ein Drittel der alleinerziehenden Frauen hat keine Arbeit.
Eleonore Birkenstock war für das Notizbuch vor Ort. Diese und weitere Reportagen finden Sie auch online unter bayern2.de Podcast, Stichwort Radioreportage. 11.35 Uhr ist es jetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Strafe muss sein. Eine Sendung von Peggy Fiebig.
Seit Jahrhunderten befassen sich Juristen mit der Frage, welchem Zweck das Strafen dient oder dienen sollte. Und wie so vieles in der Geschichte war auch hier die Antwort einem stetigen Wandel unterworfen, erläutert der Bochumer Kriminologe Tobias Singelnstein.
Ja, bis so im 19. Jahrhundert waren eigentlich die absoluten Straftheorien herrschend und die haben gesagt, Strafe dient eigentlich der Sühne und der Vergeltung.
Der Täter soll also für das bezahlen, was er getan hat. Erst dann sei der Gerechtigkeit Genüge getan, meinte man. Schaut man sich die Herkunft des Wortes vergelten an, wird der Zusammenhang offensichtlich. Es stammt vom althochdeutschen Vergeltern ab, das so viel hieß wie zurückerstatten, zurückzahlen.
Dann sind in den Strafrechtswissenschaften im Laufe der Zeit die relativen Straftheorien stärker geworden, die gesagt haben, die wesentlichen Strafzwecke sind eigentlich Generalprävention und Spezialprävention.
Das heißt in erster Linie, dass künftige Straftaten verhindert werden sollen, indem zum einen potenzielle weitere Täter von der Begehung von Straftaten abgeschreckt werden und zum anderen...
Die Spezialprävention richtet sich an den Verurteilten. In positiver Hinsicht ist es die Resozialisierung, also der Versuch der Besserung, den Verurteilten zu einem Leben ohne Straftaten zu erziehen. In negativer Hinsicht ist es die Sicherung der Gesellschaft vor dem Verurteilten, insbesondere in Form der Freiheitsentziehung.
Allerdings meint der Kriminologe Tobias Singelnstein, dass sich diese Strafziele zwar gut anhören, in der Realität aber nur selten erfüllt werden.
Man kann jedenfalls sagen, dass die Zwecke der Strafe, die das Strafrecht und die Strafrechtswissenschaft als maßgeblich ansehen, nur unzureichend erreicht werden. Ja, also gucken wir uns beispielsweise die Resozialisierung an, die Besserung des Verurteilten, dann sehen wir anhand der Rückfallstatistiken, dass diese Besserung durch Strafe jedenfalls nur relativ schlecht erreicht wird, weil wir haben relativ hohe Rückfallraten und insbesondere sehen wir, je härter die Sanktion ist, desto höher ist auch die Rückfallrate, das heißt insbesondere die schweren Sanktionen, insbesondere Freiheitsstrafe, Freiheitsentziehung, die führen zu hohen Rückfallraten und haben jedenfalls keinen besonders starken resozialisierenden Charakter.
Der Wissenschaftler hat durch Befragungen in der Bevölkerung herausgefunden, dass für die meisten die Resozialisierung eher eine untergeordnete Rolle spielt. Wichtiger sei für viele, dass es überhaupt eine Reaktion des Staates gebe.
Also der Täter soll in irgendeiner Form bestraft werden, wobei es meistens gar nicht so relevant ist, wie die Strafe aussieht oder wie hart die Strafe dann tatsächlich ausfällt.
Ungeheuer Ungewollt musste sich auch Doris Berthold mit der Frage des gerechten Strafens befassen. Die 80-Jährige ist vor 4 Jahren Opfer eines Überfalls geworden. Wenn sie heute die damaligen Ereignisse schildert, merkt man, dass ihr die Angst immer noch in den Knochen steckt.
Ja, ich bin aus meinem Haus und war auf dem Weg zum Arzt. Und da kam ein Mann aus seinem Haus mit einem Messer in der Hand und wollte mich töten. So steht's nachher in den Unterlagen. Das habe ich ja nun damals nicht gewusst. Er kam auf mich zu, hat mir eine Gehhilfe aus der Hand gerissen und mir 2-mal über den Kopf geschlagen. Und ja, bin ich zu Boden gefallen. Dann hat er weiter mit der Krücke. Als ich auf der Erde lag, habe ich gedacht, der will dich töten, wie man ein Tier erschlägt. Das war furchtbar.
Doris Berthold hatte Glück im Unglück. Gerade noch rechtzeitig kamen ihr 3 Männer zu Hilfe und hielten den Angreifer fest, bis die Polizei kam. Der musste sich dann einige Monate später vor Gericht verantworten. Wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem Mord. Bei der Verhandlung wollte Doris Berthold unbedingt dabei sein.
Ich wollte ihn sehen und ich wollte ihn auch in die Augen gucken. Warum weiß ich, kann Ihnen das nicht erklären, warum.
Hatte Doris Berthold jedoch auf eine Bestrafung gehofft, sah sie sich enttäuscht. Schwer enttäuscht. Ein Gutachter bescheinigte dem drogenabhängigen Täter eine Schizophrenie und das Gericht hielt ihn deshalb für schuldunfähig. Das heißt, er konnte für seine Tat nicht zur Verantwortung gezogen werden. Er sollte sich lediglich einer psychiatrischen Behandlung unterziehen. Ein harter Schlag für die alte Frau. Auch heute noch fällt es ihr schwer, diese Entscheidung zu verstehen und zu akzeptieren.
Er wollte mich töten, weil ihm im Kopf da durch Rauschgift und alles. Und da können sie nicht verurteilen. Und das erklären sie mir mal. Also das erklärt mir kein Mensch und das begreife ich auch nicht.
Trotzdem, bei aller Enttäuschung über die letztendliche Entscheidung, für Doris Berthold war allein schon wichtig, dass es eine Gerichtsverhandlung gab und sie auch dabei war. Dass ein Gericht sie angehört hat und sie ihre Geschichte erzählen konnte. Auch das kann schon einen Teil der erhofften Genugtuung bringen, obwohl es natürlich nur ein kleiner Trost ist, wenn der Täter ganz ohne Strafe davonkommt. In der Bundesrepublik werden jährlich gut 500.000 Angeklagte auch tatsächlich verurteilt. Weit überwiegend zu Geldstrafen. Aber in etwa 120.000 Fällen werden auch Haftstrafen mit oder ohne Bewährung verhängt. Das Ergebnis? Etwa 50.000 Strafgefangene sitzen derzeit in Deutschland in den Gefängnissen. Berlin, Turmstraße, Moabit. In unmittelbarer Nachbarschaft zur Justizvollzugsanstalt befindet sich hier das größte Strafgericht der Bundesrepublik und, wie es heißt, sogar Europas. 300 Prozesse finden täglich im Strafgericht Moabit statt. Einer der etwa 250 Richter in Moabit ist Peter Schuster. Er ist Vorsitzender einer sogenannten Schwurgerichtskammer. In Saal 704 verhandelt er jeden Montag und Freitag seine Fälle.
Wir fangen in der Regel so gegen 9 an oder 9 oder 9.15 Uhr, machen eine Stunde Mittagspause von 12 bis 1 und dann eigentlich nicht länger als 4 Uhr. Dann wird auch die Aufmerksamkeit schlechter. Ich habe das mal in einem langen Verfahren gemerkt, alles nach 16 Uhr, da kam nicht mehr viel rum.
In seinen Verfahren geht es um schwere und schwerste Verbrechen. Seine Kammer entscheidet ausschließlich über Tötungsdelikte und versuchte Tötungsdelikte. Also Taten, die im schlimmsten Fall mit lebenslanger Haft bestraft werden können. Fragt man Peter Schuster, der seit mehr als 25 Jahren hier Urteile fällt, danach, wann für ihn eine Entscheidung gerecht ist, kommt die Antwort schon nach einer kurzen Überlegungszeit.
Wenn sie den Rechtsfrieden wiederherstellt. Der Rechtsfrieden ist durch die Tat gestört und muss wiederhergestellt werden. Dazu sind die Gerichte da. Und wenn das erreicht wird, dass die Gesellschaft einschließlich des Täters irgendwie mit der Strafe wieder zurechtkommen und eigentlich eine Genugtuung empfinden, dann finde ich, ist die Strafe gerecht und der Rechtsfrieden ist wiederhergestellt.
Ausdrücklich nennt er den Täter dabei, denn eine gerechte Strafe sollte
ihm auch die Möglichkeit geben zu sagen, ich habe die Tat begangen, habe dafür aber auch eine Strafe bekommen.
Wichtiger sei natürlich aber die Genugtuung für die Opfer, sagt Schuster. Es kann deshalb auch durchaus vorkommen, dass bei ihm eine Strafe anders ausfällt, allein deshalb, weil Opfer der konkreten Straftat bei der Verhandlung im Saal anwesend sind.
Es macht einen Unterschied. Ich kann mich konkret an einen Fall erinnern. Es ging um ein Sexualdelikt und es ging darum, ob der Täter, der nicht vorbestraft war, noch eine Strafaussetzung zur Bewährung bekommt oder nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn das Opfer dort nicht gesessen hätte, der hätte er seine Bewährung gekriegt. Aber so weiß ich, dass ich eigentlich wirklich nicht rausgehen wollte und sagen, 2 Jahre Bewährung dem Opfer ins Gesicht. Dann hat er 2 Jahre ohne gekriegt und musste ins Gefängnis.
Wie aber kommt ein Richter auf eine, wie es bei Juristen heißt, tat- und schuldangemessene Strafe? In den Strafnormen selbst findet sich in der Regel nur ein sogenannter Strafrahmen. Und der kann sehr weit sein. Ein normaler Diebstahl beispielsweise kann mit Geldstrafe oder einer Haftstrafe von bis zu 5 Jahren geahndet werden. Gleiches gilt für eine Körperverletzung. Wer einen anderen tötet, muss mit einer Freiheitsstrafe ab 5 Jahren bis lebenslänglich rechnen. Und dann gibt es noch die sogenannte Strafzumessungsregel im § 46 des Strafgesetzbuches. Hier heißt es:
Die Schuld des Täters ist Grundlage für die Zumessung der Strafe. Die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind, sind zu berücksichtigen. Bei der Zumessung wägt das Gericht die Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, gegeneinander ab.
Berücksichtigen wird das Gericht beispielsweise das Vorleben des Täters. Welche Motive hatte er? Welche Auswirkungen hatte die Tat auf andere, insbesondere auf das Opfer? Und auch sein Verhalten nach der Tat kann sich strafmildernd bzw. strafverschärfend auswirken. Wichtig ist auch, ob er schon vorher straffällig geworden ist. Welcher Faktor in welcher Intensität Auswirkungen auf das letztendliche Strafmaß hat, bleibt den Richtern und Schöffen überlassen. Sie haben den breiten Spielraum, damit aber auch die große Verantwortung, in jedem Einzelfall eine angemessene, heißt gerechte Strafe zu finden. Für Peter Schuster ist ein wichtiger Maßstab dabei die eigene Rechtsprechung. In seinem Büro stehen ordnerweise frühere Urteile.
Es kommt durchaus vor, wenn wir einen neuen Fall kriegen, dass ich habe da meine Urteile alle abgeheftet, dass ich dann gucke, was haben wir in einem vergleichbaren Fall, was haben wir da für eine Strafe ausgeurteilt. Und wenn ich da einen finde und sage, ah ja, hier, ein Ehemann hat versucht, seine Frau zu erstechen, sie schwer verletzt mit bleibenden Folgen Alkohol war da nicht viel im Spiel, also keine erheblich verminderte Schuldfähigkeit und dafür haben wir ihm 9 Jahre gegeben. Das kann ich gucken und denke, nein, jetzt haben wir, der Fall ist ganz ähnlich. Dann habe ich so eine Größenordnung.
Und so machen es wohl die meisten Richter. Jeder für sich alleine. Allenfalls innerhalb des Gerichtes gibt es einen Austausch.
Ich kann mich an einen Fall erinnern, das hatten wir nicht zu verurteilen, aber wir hatten die Fälle in den Akten. Da ging es um Drogenkuriere aus Brasilien. Die Bande hatte immer ältere Männer, die finanziell klamm waren, angesprochen. Hier, wollt ihr nicht irgendwie 2 Wochen schick in Brasilien, ja, gutes Hotel? Und dann nehmt ihr den Koffer mit. Nicht? Da waren 20 Kilo Kokain drin. Die Taten waren also immer ziemlich vergleichbar. Und der eine ist erwischt worden, der ist in Tegel gelandet. Hat 5,5 Jahre gekriegt. Der andere ist in Hannover gelandet. Ja, irgendwie 4,9 oder irgendwas so um die Dreh. Also so ähnlich hat er gekriegt. Der eine hatte Pech, da war Nebel und das Flugzeug wurde nach Nürnberg umgeleitet und der hat 9 Jahre gekriegt. Das hat mich sehr gewundert.
Der Augsburger Strafrechtsprofessor Johannes Kasper hat daher im vergangenen Jahr auf dem Juristentag, einem alle 2 Jahre stattfindenden Treffen von Richtern, Anwälten und Rechtswissenschaftlern vorgeschlagen, den Richtern Leitlinien für das Strafmaß an die Hand zu geben.
Wir haben in Amerika etwas, was ich im Ansatzpunkt ganz gut finde, nämlich dort wurden unabhängige Expertenkommissionen eingesetzt aus Praktikern und auch Wissenschaftlern und die haben dann in Ruhe Leitlinien und Empfehlungen erarbeitet, allerdings eben in Amerika in so einer strikteren Form, die ich nicht haben will.
Über 600 Seiten umfasst das entsprechende Handbuch. Eine Strafe soll so deutlich kalkulierbarer und nachvollziehbarer werden, als es bei einer Entscheidung, die in weiten Teilen alleine dem Richter überlassen ist, der Fall wäre. Genau dieses Ermessen ist es, dessen Verlust deutsche Richter bei einer Einführung von Leitlinien auch hierzulande befürchten. Nachdrücklich spricht sich beispielsweise Andreas Moosbacher, Richter am 5. Strafsenat des BGH, dagegen aus.
Die Einzelfälle sind alle unterschiedlich, die Angeklagten sind unterschiedlich. Wir sollten das Richtern überlassen. Die sehen den Angeklagten, die kennen die Einzelheiten des Falls und können dann im Einzelnen abwägen, was angemessen ist.
Auf dem Juristentag im vergangenen Jahr sahen das viele ähnlich. Die versammelten Richter und Staatsanwälte, Rechtsanwälte und Professoren einigten sich aber darauf, dass es zumindest eine strafrechtliche Entscheidungsdatenbank geben soll. Johannes Kasper.
So eine Datenbank hätte eine gute Orientierungsfunktion. Die Richter könnten da ihren Fall eingeben und könnten dann herausfinden, wie haben in der Vergangenheit Gerichte ähnliche Fälle abgeurteilt und könnten dann ihre Strafe daran orientieren.
Auch Peter Schuster kann sich vorstellen, mit einer solchen Datenbank ein Hilfsmittel für seine Urteilsfindungen an die Hand zu bekommen und es zu nutzen.
Das könnte ganz vernünftig sein, dass man da nachschauen kann, wenn das auch einigermaßen gut sortiert ist, dann wäre das sicherlich hilfreich. Das könnte man mal. Ich sehe das auch nicht als Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit an, wenn man da nachguckt. Man ist ja nicht dran gebunden.
Möglicherweise kann es so Richtern ein kleines Stück leichter gemacht werden, gerecht zu strafen. Aber leicht wird es nie sein. So sieht es auch der BGH-Richter Moosbacher.
Die richtige Strafe finden ist ehrlich gesagt immer schwer. Das muss man schon sagen. Gerade im Bereich der Schwerkriminalität tun wir uns schwer, die richtige Strafe zu finden. Wir müssen intensiv diskutieren. Und das ist nicht immer leicht, dem Fall richtig angemessen zu werden bei der Bestrafung. Und natürlich sind die Folgen für die Angeklagten auch schwerwiegend. Bestrafen macht keinen Spaß, sollte es auch nicht machen. Es ist eine wichtige Aufgabe und wir muten, finde ich, den Richterinnen und Richtern auch viel zu, wenn wir Menschen über Menschen strafen lassen.